Juche, und das immer wieder. Musikergelaber, euer Lieblingspodcast ist wieder auf euren Ohren. Ich weiß nicht, in der U-Bahn, in der S-Bahn, in der Schule, auf der Arbeit, am Strand, im Garten, beim Zaunstreichen, beim Einkaufen, beim Warten an der Bushaltestelle, bei einem langweiligen Film, weil die Freundin den Film gucken will, aber man hat eigentlich gar keinen Bock drauf und dann hört man sich eher uns an. Jetzt fällt mir leider nichts mehr ein.
Ja gut, wir haben heute keine lange Folge, so denken wir zumindest. Deswegen ist das Intro etwas länger. Ich wollte nur mal kurz was sagen, warum das jetzt so lange dauert. Richtig. Wir haben gedacht, wir wollten das jetzt strecken. Also mach einfach weiter, ich bin gar nicht da.
Genau, ja. Folge 76, heute das Thema Capo. Capo Duster oder Capo, sagen wir jetzt die ganze Folge über.
Capo Duster kriege ich, glaube ich, nicht hin die ganze Zeit.
Ja, Capo Duster, das ist also Capo Duster. Also Capo. Wir wollten mal drüber reden oder euch mal erklären oder auch uns mal erklären, für was man das braucht, was so alles gibt.
Genau. Und wir haben das Ding mal wieder irgendwo rausgegraben.
Was ist das für ein komisches Teil? Ach, guck mal.
Ja. Wir sind heute richtig gut drauf, weil wir haben, wie soll man sagen, Urlaub, gell?
Wir haben Urlaub, genau.
Und deswegen
wir haben Urlaub,
ist es lustig.
Genau. Wir sind total entspannt, wir sind nicht genervt und wir haben Zeit und deswegen sind wir schon gut dabei, würde ich jetzt einfach mal sagen. Und Daniel hat es ja schon vorgegriffen. Hallo Daniel, wie geht's?
Ich konnte mich nicht mehr zurückhalten. Ja, hallo an alle. Ja, heute ein Thema, wo wir drauf kamen, weil...
Ja, weil...
Ich kam drauf, denn Alex weiß das nicht, doch er weiß es. Ich bin mittlerweile ja von der E-Gitarre abgekehrt. Nein, natürlich nicht. Es ist nur so, dass ich jetzt live vermehrt doch ein bisschen mehr wieder Akustikgitarre spielen soll und dementsprechend mehr Akustikgitarre spielen. Und ihr müsst euch vorstellen, für jemanden, der eine gescalopte Gitarre spielt, also so eine Gitarre, wo die Bünde ausgefräst sind und diese Saitenstärke 008 ist, also 8er Saiten hat, für den ist es relativ schwierig, nochmal auf Akustikgitarre umzuschwenken. Für diejenigen, die sich jetzt mir verbunden fühlen, bitte mal schreiben, dass das nicht dann so heißt, ja, ach, der Typ hat ja keine Ahnung. Und wenn ich keine Ahnung habe, bitte mir auch schreiben. Aber ich, für mich, war das super schwer, nochmal zurückzukommen zu 12er Saiten. Ich bin jetzt hingegangen und habe die Akustikgitarre, jetzt habe ich 11er Saiten drauf gemacht. Ja, also nur so eine kleine Vorgeschichte noch, es kommt ja gleich zum richtigen Thema, aber also ich spiele jetzt wieder ein bisschen mehr Akustikgitarre. Und da kam das Thema Capo mir wieder so richtig in den Sinn. Man kann natürlich auch auf der E-Gitarre ein Capo natürlich immer wieder benutzen. Und das sieht auch ganz lustig aus. Übrigens, wenn man das Capo bei einer gescalopten Gitarre drauf macht.
Weil normalerweise
ist es ja so, ihr tut das Capo so an die Gitarre dran und dann drückt das so runter. Und bei der Gitarre, bei der gescalopten, da dürft ihr, also es gibt verschiedene Varianten von Bauweisen von so einem Capo. Aber ich benutze so eine, wo man so festmachen kann, also selbst entscheide, wie fest ich das drehe.
Aber mit so einem Drehregler oben drauf.
Genau, und dann ist das Capo, ist dann sozusagen, drückt dann auf die Seite drauf, aber nicht ganz runter. Also es sieht lustig aus.
Ah, okay.
Ich muss mal irgendwann mal ein Foto davon machen.
Das können wir machen.
Ja,
können wir so
irgendwie
Foto machen
sind wir nicht ganz in das Thema eingestiegen, wie wir wollten, aber das musste jetzt mal gesagt werden,
dass
ich doch ein bisschen gelitten habe, bis ich da nochmal richtig Akustikgitarre spielen konnte.
Ist doch eine nette Anekdote.
Wo soll ich denn sonst loswerden als hier?
Ich benutze ja so ein Ding ja grundsätzlich gar nicht als, als analoges Teil. Ich habe so ein Capo.
Ach so,
als
stimmt,
digitale Version. Aber da kommen wir vielleicht später drauf
zurück.
Aber vielleicht sollten wir erstmal erklären, was ist denn ein Capo? Für die Leute, die das noch nie gehört oder gesehen haben, aber wahrscheinlich haben die es schon mal gesehen, aber haben sich da wahrscheinlich nicht die Frage gestellt. Kannst du es erklären,
stimmt,
so kurz mal?
Ja, also ich kann das in einem Satz erklären und würde sagen, schaut im Internet nach.
Das ist perfekt.
das ist mega.
Von mir kommen können.
Nein, aber es ist wirklich so. Es gibt, ein Capo ist im Prinzip nichts weiter als mein Zeigefinger. Ein Capo drückt einfach alle Saiten runter. Das heißt, wenn ich ein Capo, ganz simpel, wir machen ein E-Dur. Und wenn ich ein E-Dur mache, dann sind noch leere Saiten dabei. Wenn ich jetzt ein Capo zum Beispiel im zweiten Bund setze, das ist dann einfach eine Drückhilfe. Ich weiß nicht, wie man es sonst sagen soll. Wie gesagt, am besten wäre es, wenn ihr euch das im Internet anguckt. Mhm. Und dann, wenn ich dann nochmal ein E-Dur mache, ist das im Prinzip kein E-Dur mehr, sondern weil das Capo im zweiten Bund ist, ist es ein F-Dur. Mhm. Quatsch, was laber ich? Nein, Fis-Dur. Ja. Ferien halt eben. Es ist ein Fis-Dur. Und dafür ist im Prinzip so ein Capo da. Es ist so eine kleine Spielhilfe, wenn man mit offenen Akkorden halt spielt.
Man könnte auch sagen, dass man mit diesem Teil den Sattel verschiebt.
Also ja, kannst man könnte es auch so sagen.
Kannst genau. Du ja sehr dann schön. Auf den 2., 3., 4., 5., 28. Bund drauf genau. Klemmen und dann ist der Sattel an einer anderen Stelle und die Tonart wird dadurch eigentlich verändert. Wie jetzt schon Daniel sagte, der E-Dur-Akkord am dritten Bund ist halt dann ein anderes. Also es ist nicht E-Dur.
Genau, am dritten Bund wäre es dann zum Beispiel, wenn der Capo am dritten Bund wäre, hätten wir ein G-Dur zum Beispiel.
Genau. Ja, siehst du, oh mein Gott.
Ja, das kann ich noch, genau. Wichtig, denn ich als Gitarrenanfänger habe immer gedacht, ein Capo nutzt nur jemand, der keine Gitarre richtig spielen kann, der keine Barré-Akkorde spielen kann.
Das hatte ich auch gedacht.
Ganz wichtig, das, meine lieben Freunde, ist Mumpitz. Denn ich spiele seit 2 Millionen Jahren Gitarre und spiele jetzt Akustikgitarre und habe das Capo wieder neu entdeckt für mich. Und ja, ich bin jetzt nicht ganz so schlecht auf der Gitarre. Kann man jetzt natürlich nicht beweisen, aber ja, glaubt oder glaubt nicht, ist mir auch egal. Auf jeden Fall, ich habe das Capo nochmal neu entdeckt. Und deswegen kamen wir nochmal da auf die Idee, dass wir halt mal eine schöne Folge machen könnten über das Thema Capo. Warum ist es überhaupt sinnvoll? Für was ist das gut? Und ein Capo ist halt einfach, man kann eben, wenn man normale Akkorde spielt, so ein G-Dur, ein D-Dur und so, dann ist es immer so, dass man leere Saiten mit anschlägt. Und ich kann, wie wir gesagt haben, wenn ich den Capo ansetze, kann ich die Tonlage ändern. Wenn ich ein bisschen weiter vorgehe mit dem Capo, zum Beispiel im dritten Bund und so, dann wird das Ganze natürlich dann etwas heller klingend und hat halt alles eine andere Nuance. Es klingt halt alles einfach ein bisschen anders. Wenn man das Capo in den fünften Bund macht und C-Dur macht, dann hat man natürlich kein C-Dur. Und es klingt halt einfach dann ein bisschen anders. Und viele, viele Profi-Gitarristen benutzen ein Capo. Obwohl sie das auch anders machen könnten im Prinzip. Aber wie gesagt, durch diese Leerseiten und so hat es einfach ein anderes Feeling, ein anderes Klangbild.
Soundvielfalt und so weiter.
Absolut, ja. Ganz, ganz viel. Und deswegen benutzt man halt ein Capo. Ich habe halt früher immer gedacht, ja, ich kann kein Barré-Akkord, deswegen benutze ich ein Capo, damit ich dann das und so machen kann. Das kann man so machen. Das dient auch natürlich als Spielhilfe. Mhm. Aber man kann natürlich ganz andere Sounddinger machen mit einem Capo. Das ist nicht nur deswegen, man kann auch die Gitarre umstimmen, um verschiedene Nuancen zu bewerkstelligen. Das wäre, glaube ich, eine andere Folge, die wir mal machen könnten. Wenn man eine Gitarre, zum Beispiel in Open D oder so stimmt, das machen wir unbedingt mal. Das ist Alex, behalt das mal im Hinterkopf.
Okay.
Weil da kann man ganz tolle Sachen mitmachen. Also so eine Gitarre gestimmt, wie wir es gewohnt sind, das muss nicht so sein. Man kann es auch anders stimmen. Aber wie gesagt, mal zurück zum Capo. Dafür ist es halt da, um andere Stimmungen zu erzeugen, sage ich mal. Es ist auch manchmal super toll, wenn man zwei Gitarren hat, dass die eine Gitarre halt offener Akkorde hinten spielt oder so und der andere, keine Ahnung, was im achten Bund oder sowas, dann das Capo ansetzt und so. Es macht das Ganze etwas offener. Es macht das Ganze etwas lebendiger. Mhm. Probiert es auf jeden Fall mal aus. Nur mal zurück zum Capo. Ab und zu muss ich mal gucken, was wir so aufgeschrieben haben.
Wir haben Sachen aufgeschrieben diesmal.
Ja, wir haben Sachen aufgeschrieben.
Wir haben uns zwar vorbereitet, normalerweise ist das so.
Wenn man dann so labert und so, ist das halt immer so eine Sache. Bauweisen steht jetzt hier nochmal.
Genau, da wäre ich jetzt auch hingekommen.
Genau, es kommen ja verschiedene Bauweisen. Also ich habe ja schon gesagt, bei meiner E-Gitarre mit gescaloppten Griffbrett ist nicht jedes Capo vernünftig zum Beispiel. Es gibt zum Beispiel Capos, die so einen Hebel haben. Wie gesagt, ihr müsst euch das wirklich im Internet anschauen, es ist schwierig für mich, das zu erklären. Ihr drückt halt im Prinzip das so runter und dann setzt ihr das so bei der Gitarre an und lässt dann einfach los. Und dann drückt der natürlich runter. Und ihr braucht einen gewissen Druck, damit alle Saiten, wenn ihr so einen Barré-Akkord macht, dass man auch alle Saiten klingen. Und diesen Druck braucht ihr natürlich auch auf der Gitarre. Ganz wichtig ist es, wenn ihr so ein Capo ansetzt, das Bund, also zwischen zwei Bundstäbchen ist ja Platz. Bitte das Capo immer, warte mal, also wenn ihr jetzt die Gitarre vor euch habt und also ihr habt die Gitarre umhängen und ihr guckt jetzt auf die Gitarre runter, dann immer weiter vorne, also sozusagen rechts gucken, immer ein bisschen weiter, ein bisschen mittig rechts ansetzen das Ganze.
Ah, nicht ganz, okay, nicht in die Mitte hinten, und nicht nein, mehr zum genau. Richtung Hals.
Genau.
Sondern immer eher Richtung Body.
Immer Richtung Body. Mhm. Es hat ganz simpel der Grund, der Ton kommt ja genau von diesem Bundstäbchen dann. Und wenn ihr dann weiter weggeht und ihr habt nicht genug Druck, dann fängt das an zu schnarren. Das ist oft der Grund, warum die Gitarre schnarrt. Und dann denkt ihr, warum klappt das nicht? Einfach das Capo ein bisschen mehr nach rechts verschieben. Okay. Und dann habt ihr auch schon oft kein Problem mehr.
Wie ist das beim Stimmen? Also ich kenne mich da jetzt gar nicht aus, deswegen frage ich mal saudoof. Stimmst du erst? Ja, ich frage jetzt mal saudoof. Ich möchte die Gitarre stimmen, hab so ein Capo-Teil, stimme ich erst die Gitarre, klatsch dann das Ding drauf und dann geht's los? Oder klatsche ich das Ding drauf und stimmt dann die Gitarre? Oder ist da die Gefahr groß, weil ja ein Druck drauf ist, dass die Saiten reißen? Das wäre jetzt so meine Überlegung.
Ja und ja.
Leichtsinn.
Also ich würde jetzt ja und ja sagen, genauso doof geantwortet, gell? Also live ist es halt immer so, ich stimme halt die Gitarre und dann hast du halt ein Lied, wo du halt kein Capo benutzt, beim nächsten Lied benutzt du eins. Mhm. Und dann, ich setze das Capo dran, dann haue ich halt einen Akkord runter, wo ich dann höre, passt es noch, dann passt es, ja, ist okay. Es ist, wie du gesagt hast, nicht 100% genau, man muss halt immer auch aufpassen, wenn man das Capo dran macht, je nachdem, wie viel Druck so drauf ist, dass die, also versucht das Capo so, dass wirklich die Saiten gleichmäßig runtergedrückt werden. Das ist jetzt schwierig. Ihr müsst das einfach mal gemacht haben. Manchmal kann man wirklich das Capo so blöd draufsetzen, dass die Saiten komisch runtergedrückt werden. Mhm. Je nachdem, was für ein Capo man hat. Und ich mache das immer so, dass ich das Capo so drauflege. Ich habe halt so ein Capo zum Beispiel, wo man so schrauben muss. Also, dass man es festschraubt. Und dann hat man da den Druck drauf, den ich möchte. Bei der E-Gitarre ist das für mich ganz wichtig. Wenn man es schnell haben will, hat man so ein Federding, also wo ich gesagt habe, so, wo
wie
man
so einfach eine Klemme, Klemmer drauf hat. So.
Genau. Flamp. Und ich mag es lieber so zum Schrauben. Es gibt da noch ganz andere Sachen. Es gibt auch so, ich kann es dir gar nicht sagen. Das ist, glaube ich, ich weiß gar nicht, wie es heißt. Da drückt man das so runter. Da kann man auch mit einer Schraube einstellen, wie man es so hat. Dann legt man es drauf und drückt das so runter, dass es dann fest ist. Mhm. Muss man einfach sich anschauen. Tut mir einfach den Gefallen und schaut im Internet nach. Es gibt wirklich verschiedene Möglichkeiten, so ein Capo zu benutzen und verschiedene Möglichkeiten, so ein Capo festzukriegen, sage ich mal.
Ja, aber ich denke,
es gibt doch ganz komische Dinger, wo ganz relativ billig sind, wo man so mit so einem Band so drum macht und das festmacht. Es gibt ganz viele Dinge.
Aber ich denke mal, es geht ja jetzt hier darum, um so einen kleinen Einblick zu haben. Und derjenige, der sich dafür interessiert, der... Genau. Hat ja die, also der wird ja eh überschüttet mit Angeboten und Möglichkeiten.
Ja.
Der wird sich dann schon die passende Version rausfinden. Und es gibt natürlich auch die Profis im Musikgeschäft, die man auch mal fragen kann. Oder vielleicht den Kumpel oder die Kumpeline, die da schon ein bisschen mehr Erfahrung
bestimmt
hat.
Auch, es gibt bestimmt auch Sets, wo so ein Capo mit drin ist. Die sind aber meistens wirklich, wie nennt man das, suboptimal.
Ich würde zu den Vor- und Nachteilen vielleicht hinkommen. Vielleicht ist das so der Vorteil. Ich denke mal wirklich so, ich bin jetzt nicht der Supergitarrist, ja. Also ich schrattel halt ein bisschen rum. Ja, und du weißt ja, wie es ist mit Barré-Akkorden. Das ist jetzt mit meinen Wurstfingern gar nicht so einfach. Mhm. Und da denke ich, ist das eine coole Sache. Boah, ich möchte jetzt ein Lied spielen. Oh je, das ist mir ein bisschen zu tief. Jetzt hole ich so ein Capo und dann mache ich so ein bisschen einen halben Ton höher. Oder einen ganzen Ton höher und macht dieselben Akkorde, da ist es ja bestimmt eine coole Sache, so schnell und einfach die Tonlage zu ändern, oder? Oder kann man sich das so vorstellen? Oder?
Ja, ja und nein. Also es ist, jetzt ist ganz wichtig, wenn du sagst, es ist mir zu tief, dann ja, dann kannst du mit offenen Akkorden einfach einen Capo in den dritten Bund machen und schon hast du das Ganze höher und man kann es vielleicht spielen. Aber wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ah, da ist jetzt ein Barré-Akkord drin, ich würde gerne ein Capo ansetzen, dass ich halt keinen Barré-Akkord habe, dann wird es schwieriger, weil ein Beispiel, du, ja, ein C-Dur natürlich, ist ein bisschen blöd, gell? Aber nehmen wir mal an, ein C-Dur. Du hast ein C-Dur, wo du spielst und du kannst noch kein C-Dur, aber du kannst ein A-Dur zum Beispiel. Dann müsstest du das Capo in den dritten Bund verschieben, also müsstest du ein Capo in den dritten Bund reinsetzen und dann könntest du anstatt C-Dur A-Dur spielen und du hättest den gleichen Akkord.
Okay.
Jetzt denken manche, oh, das kriege ich ja gar nicht hin. Es gibt im Internet auch Übersichten, wo du sagst, wenn das Capo dann und da an der Stelle ist, welche Akkorde sind das dann, wenn du offene Akkorde machst? Wenn du zum Beispiel sagst, oh, ich habe jetzt keine Ahnung, wie das und das dann geht, kann man einfach im Internet gucken, wenn ich jetzt ein Capo im zweiten Bund habe oder sowas und dann mache ich ein C-Dur. Dann ist das kein C-Dur mehr, das ist ein D-Dur und so. Und dann, das kann man aber alles dann da ablesen.
Das also steht es gibt im Internet.
Übersichten. Es steht im Internet, es gibt Übersichten, wenn man so ein Capo-Taster-Tabelle oder so kann man eingeben und dann gibt es wirklich da auch Möglichkeiten, wenn der Capo-Taster dann und dann ist, welche Akkorde das gibt. Das gibt es alles. Es ist trotzdem vielleicht praktisch zu wissen, wie etwas funktioniert. Ich zum Beispiel, ich weiß jetzt zum Beispiel, dass ich, wenn ich ein C-Dur greife, einen offenen C-Dur-Akkord, dass ich auf der H-Seite, also die zweitletzte Seite, im ersten Bund drücke ich ja dann den Finger runter. Und dieser Ton ist ein C. Wenn ich jetzt natürlich das Ganze einen Ton hochschiebe, einen ganzen Ton, und bei der Gitarre muss man wissen, die Gitarrenbünde sind ja immer halbtonschrittig. Das heißt, ich habe ein C-Dur im ersten Bund. Wenn ich jetzt einen halben Ton hochgehe, habe ich ein Cis. Und wenn ich noch einen halben Ton hochgehe, habe ich ein D. Und wenn man das Ganze so ein bisschen weiß, hat man auch Vorteile. Und deswegen weiß ich natürlich, wenn ich im dritten Bund das Capo setze und mache so ein A-Dur, habe ich halt ein C-Dur. Und das muss man so ein bisschen wissen, wenn man das Ganze sich so ein bisschen in den, ja, da muss man schon ein bisschen Musiktheorie haben, dass man das Ganze so sich zusammenwurschteln kann, sage ich mal.
Okay.
Dieses Wissen, wenn man oft ein Capo benutzt, finde ich sehr praktisch. Da würde ich mir schon Zeit dann investieren und sagen, okay, ich benutze sehr oft ein Capo und da macht es oft Sinn zu sagen, okay, dann schaue ich mal, ob ich nicht das doch mir in den Kopf reinhaue, wenn ich das Capo da und da hinsetze, welcher Akkord das wirklich ist. Das hilft dann schon enorm manchmal. Manchmal ist es aber auch ganz praktisch, nur einfach nur zu sagen, der Sänger oder die Sängerin oft so und sagt, das ist mir zu tief, kannst du es höher spielen? Kein Problem, Capo, dann geht es natürlich auch, dann muss man das nicht unbedingt wissen. Aber je mehr man weiß, desto praktischer ist es, das weißt du ja.
Und einfacher ist es, gell?
Es ist halt immer so, ja, die Musiktheorie muss nicht unbedingt sein, um gute Musik machen zu können, aber es ist halt praktisch, wenn man ein bisschen was weiß. Und so ein Capo, wie gesagt, ist auch, ja, einfach mal um das Ganze zu testen. Ich benutze wirklich jetzt, seit ich jetzt die Akustikgitarre benutze, ich habe jetzt muss ich mal gerade gucken, haben wir, wo wir noch zusammen gespielt haben mit der E-Gitarre, habe ich da ein Capo benutzt?
Ich habe keine Ahnung. Einmal, ja? Ich weiß es gar nicht.
Kann gut sein, aber vielleicht einmal. Und ich habe jetzt ein Konzert, wo ich mit der Akustikgitarre spiele und da habe ich bestimmt 4-5 Lieder, wo ich ein Capo benutze.
Okay.
Also auf der Akustikgitarre ist es relativ häufig, dass man halt einfach mal ein Capo nutzt.
Ja, ja.
Weil halt auch die Originallieder Capo nutzen. Deswegen einfach. Schaut euch das mal an. Ich weiß nicht, zum Beispiel, ich spiele jetzt ein Lied, das heißt Thorn von, oh Gott,
Dingsbums.
Ja. Und die zum Beispiel, die spielen mit zwei Gitarren. Eine, wo ohne Capo spielt und eine mit Capo. Und damit ich dieses Intro, wo von Thorn dieses Intro da spielen, die benutzen halt das Capo im fünften Bund und das mache ich dann halt einfach. Dann bin ich eben die Gitarre, die halt das im fünften Bund macht und gut ist. Weil ich in dieser Konstellation bin ich halt der Einzige, der halt Gitarre spielt.
Okay.
Da muss man sich das so angucken.
Ja. Wie schaut's aus mit den Nachteilen, um nochmal weiterzukommen?
Nachteile.
Was ist denn so ein typisch, oder wo man sagt, ja.
Nachteil ist, man muss halt so ein bisschen ja, Musikverständnis haben.
Mhm.
Ich kann nicht.
Man kann sich einfach drauf machen und so.
Ja, boah, ich kann einfach drauf machen und dann sagen, und dann passt so. Das, man muss halt schon, man sollte schon wissen, was für ein Akkord das vielleicht ist. Vor allen Dingen auch, wenn man so eine Akkordfolge hat und man möchte ein Capo draufsetzen und man möchte ja die Tonhöhe nicht ändern, dann sollte man das schon ein bisschen wissen. Also Wissen ist halt schon Macht, sozusagen. Und ein Nachteil, also ein Vorteil ist ja, man kann ja immer die Tonhöhe erhöhen durch das Capo. Aber leider geht es nicht immer tiefer. Also wenn man halt kein Capo hat, tiefer geht es halt nicht. Dann müsste man runterstimmen.
Ja, ja.
Aber ja, man muss halt aufpassen. Man muss einfach immer aufpassen. Manchmal ist so ein Capo nicht unbedingt immer hilfreich. Wenn man so offene Akkorde spielt, muss das auch vom Klangbild manchmal ganz praktisch. Also das muss auch gut klingen weiterhin. Das ist jetzt schwer zu erklären. Man muss halt bei dem Klang manchmal hören. Manchmal ist so ein Capo echt so ein Gamechanger, wo man sagt, boah, das klingt jetzt mit diesen offenen Akkorden absoluter Hammer. Ja. Und manchmal denkt man, boah, das ist irgendwie komisch. Also es ist wirklich, man muss da einfach hören. Deswegen sage ich, hier muss man einfach ein bisschen ja Learning by Doing machen. Manchmal ist ein Capo ein absoluter Gamechanger und manchmal sagt man, das lasse ich lieber. Und das muss man einfach üben. Das ist so ein Nachteil, den man einfach mit der Zeit mitbekommt. Ein anderer Nachteil ist, so ein Capo müsst ihr auch dabei haben, also immer.
Ah, stimmt. Ja,
das ja, macht Sinn. Und ihr müsst auch dran denken, dann bei dem Lied, ach, da kommt ein Capo. Und dann müsst ihr auch dann denken, wo kommt das Ding hin? Weil ich habe jetzt ein Lied, ich habe zum Beispiel zwei Lieder, da habe ich das Capo im zweiten Bund. Ich habe ein Lied, da ist das Capo im vierten Bund. Ich habe ein Lied, da ist das Capo im fünften Bund. Ich muss das wissen und ich mache das, indem ich das aufschreibe.
Echt?
Ja, ja.
So analog auf dem Zettel.
Ja, ja, so wirklich. Nee, ich bin ja nicht so, also bei dem Konzert jetzt nicht so analog da, aber ich schreibe mir das immer dann ganz groß drauf. Capo, fünfter Bund. Ja, weil ich das echt nicht immer genau weiß, weil ich bin immer noch jemand, der gerne Sachen mit Positionen sich merkt. Ich gehe dann dahin und ja, weiß dann ja nicht so genau, also ich weiß schon, welche Akkorde ich mache,
ja, ja.
Aber ja, du weißt.
Nicht so wie die Bassisten.
Im fünften Bund, genau. Achter Bund und dann dahin und dann ist gut.
Ja, ja.
Und das ist auch in Ordnung so, damit kann man auch wunderbar Musik machen, aber wie gesagt, diesen Nachteil zu wissen, wo kommt denn jetzt das Capo hin, einfach aufschreiben. Nichtsdestotrotz, es gibt auch Möglichkeiten auf der E-Gitarre. Und bei der E-Gitarre und auch beim Bass, haben wir es jetzt gemerkt, gibt es Möglichkeiten, ein Capo nicht so drauf zu machen, sondern einen sogenannten virtuellen Capo zu machen.
Genau, richtig.
Da ist der Alex der absolute Gott drin.
Ach, der Hammer, der Wahnsinn. Also, ja, Alex. Ja, ich stehe in Wikipedia, da ist unter Capo virtuell ist mein Name, also mein Bild.
In Klammern steht Alex drauf, guck mal nach.
Genau, richtig, genau. Ja, wir hatten jetzt diese analoge Version jetzt durchgesprochen. Wie gesagt, kenne ich mich null aus. Ich habe zwar so ein Ding, weil ich auch ein bisschen Gitarre rumschrattle zu Hause, auch rumliegen. Muss man halt haben sozusagen. Und
für Anfänger, gell? Aber sonst.
Genau. Richtig, aber ich benutze sowas zum Beispiel nicht auf dem Bass. Ich musste tatsächlich mal nachlesen vorhin. Gibt es das wirklich oder benutzen Bassisten sowas? Also kommt tatsächlich vor, angeblich, aber ist eher selten der Fall, dass sowas genutzt wird. Aber mich würde trotzdem interessieren an die Bassisten, wer benutzt einen typischen Capotast oder einen typischen Capo, den man auch für die Gitarre nutzt, auf dem Bass, weil das würde mich immer interessieren, was macht ihr da, was nutzt ihr da, warum und so weiter, weil ich möchte auch ein bisschen schlauer werden. Jetzt aber zur digitalen Version, also tatsächlich habe ich so einen Teil in der digitalen Version und zwar von der Firma Digitech. The Drop nennt sich das Ding. Das ist von diesem, ihr kennt ja bestimmt diesen Wummy, der Gitarrist von Rage Against the Machine, Tom Morello, der benutzt so ein Wummy, so so hört sich das an.
Super, ich wollte schon was, aber das ist genial.
Das war jetzt
genau das macht
das. Das war jetzt Originaltonlage. Also manche haben jetzt gedacht, boah, hat er jetzt die Gitarre jetzt ausgepackt, aber ich habe so ein optimales Gehör. Ich kann das genauso nachmachen. Also Ich würde es nicht angeben, aber würde.
Ja, es war ja, mega.
Das ist genau. Genau, also der benutzt so ein Teil und das ist so ein Abklatsch davon. Man kann damit virtuell Halbtonschritte nach oben und nach unten gehen, sozusagen. Und wir haben halt,
was natürlich Vorteil ist, weil ich kann nur nach oben gehen.
Ja, genau. Du kannst in alle Richtungen sozusagen gehen, gell? Genau. Und warum nutze ich dieses Teil? Wir haben nämlich Songs, also wir spielen in Drop-Tuning, das heißt in Drop-D, Drop-C und Drop-Cis. Und jetzt könnte man natürlich sagen, da holst du halt drei Bässe mit. Dann hast du genau das Optimale. Das wäre natürlich, wäre auch das Optimale im Grunde genommen.
Ich dachte, du machst das immer so.
Nee. Ach wohl, könnte ich eigentlich machen. Ich rufe mal meine Frau. Ich bestelle einfach was. Die freut sich, wenn sie noch einen Bass in die Hand nehmen darf. Vom Paketboten. Genau, also am besten wäre es natürlich, man hätte wirklich so viele Instrumente dabei, in den richtigen Tonlagen, wie die Songs eben sind, weil meiner Meinung nach kommt es dann auch authentischer rüber. Aber ja, du brauchst den Platz, du brauchst die Transportmittel und brauchst auch die Kohle, um die Sachen halt zu haben, weil, ja, genau. Und wir haben, wie ich schon sagte, drei Tonlagen, sage ich jetzt einfach mal. Und dafür benutze ich dann diesen The Drop, diesen virtuellen Capo, damit ich durch einen Fußtritt einfach einen halben Ton tiefer bin. Genau, also wir gehen immer tiefer sozusagen, nicht höher, sondern tiefer, genau. Und so muss man halt die Gitarre oder den Bass in dem Fall nicht umklemmen, sondern für den einen Song klickt man einfach mal einen Halbtonenschritt runter und dann kannst du wieder weitergehen mit dem Song, genau. Was ist jetzt der Vor- oder was ist der Nachteil? Vorteil ist...
Genau, Vorteil haben wir ja schon, genau, aber Nachteil ist ganz gewaltig.
Ja, also Vorteil ist natürlich, ein Knopfdruck, zack, bumm, ist erledigt. Du musst jetzt nicht, wie jetzt der Daniel auf der Akustikgitarre, ach Mist, ich muss ja erstmal aus meiner Tasche das Ding holen. Ah, habe ich vergessen, ich habe ja Konzert. Oje, wo muss ich denn das jetzt reinklatschen? Sondern genau du so drückst das, ja, einfach auf den Knopf und zack, bumm, das Ding ist erledigt. Muss natürlich gucken, dass das natürlich auch schön gestimmt ist, aber das ist ja immer der Fall. Aber der Nachteil ist die Latenz, weil es ist ja eine digitale Technik. Und es fällt tatsächlich auf, dass dieses Ding nicht so schnell, also der rechnet das ja intern ja um, ja, also so ein kleiner, ich sage jetzt mal ein kleiner Computer ist da drin und du spielst diesen einen Ton an oder spielst ein E an und dieses Teil wandelt das sozusagen um einen halben Ton tiefer in dem Fall. Und da kann das schon sein, oder mir ist zumindest aufgefallen, dass so eine kleine Latenz da ist, bis er gemerkt hat, ah, ich muss jetzt mal das umwandeln. Und da ist so ein kleiner Holprer drin, den hörst du live eigentlich nicht. Für, ich denke mal, also für Studioaufnahmen, ich glaube, da ist das nicht so optimal. Also da haben wir es immer so gemacht, dass wir dann die Bässe oder die Gitarren dementsprechend dann umgestimmt haben, dass das dann auch tight aufgenommen werden kann, weil mit diesem Capo, virtuellen Capo, das haut meiner Meinung nach nicht so richtig gut hin. Dasselbe gibt es auch, Daniel hat ja auch so einen Multi-Effekt oder ja so ein Multi-Effekt ist ja eigentlich in dem Fall nicht. Der FM3 ist ja wie nennt man das?
Eierlegende Wollmilchsau.
Genau, richtig. Und dasselbe Teil habe ich von Line 6, nämlich den Helix, den älteren Helix. Da gibt es diese Dinge auch diese Capo-Teile. Und da ist mir das auch schon aufgefallen, dass da so eine kleine Latenz immer zu hören ist. Und vor allem umso krasser der Unterschied ist. Also ich glaube, so bis zu einem Ton geht es so. Aber dann wird es schon so langsam oder merkst du, oh, jetzt wird es noch schlimmer und noch krasser. Also so richtig ganz extreme Umwandlung kriegen die einfach irgendwie noch nicht hin, meiner Meinung nach. Vielleicht kommt das irgendwann. Also die Rechnerleistung wird ja immer besser und ich denke mal, es wird auch immer fortschrittlicher. Irgendwann wird das dann so gut sein, dass man da überhaupt keinen Unterschied mehr hört in der Hinsicht. Genau. Aber im Moment ist es so, naja.
Es ist doch, also, ihr spielt ja relativ laut, aber wenn man das etwas leiser spielt oder so, ja, ist mit das Problem, die Gitarre, die klingt ja immer noch in dem normalen.
Ja, genau.
Ton. Und wenn man da so runterhaut, ich weiß nicht, wie es so ist, ich spiele ja nur hier drinnen in diesem Kapüffchen von Zimmer. Und dort merkt man natürlich, dass man die Gitarre, wenn man sie runterhaut, dass diese natürlich noch normal gestimmt ist und das andere einen halben Ton tiefer gestimmt, so einen Ton tiefer. Ist auch nicht ganz so toll. Ja,
sehr guter Einwand, sehr gut. Ach, guter Steilpass, Daniel. Richtig, da hat er recht. Also es,
Absicht.
Es ist tatsächlich so, ist mir auch schon aufgefallen, so, da, mein Spatzen hat das nicht hinbekommen oder nicht mitbekommen, dass ich ja dieses Kapo-Teil benutzt habe, diesen Digitech-Kapo-Teil. Und habe mich die ganze Zeit gewundert, irgendwie ist das doch verstimmt, ist doch verstimmt, ist doch verstimmt, weil es genau so war. Ich habe auch zu Hause geübt, nicht so laut und so weiter. Dann habe ich das Schnarren der Saiten gehört. Und das hat natürlich nicht, das Schnarren der Saiten hat nicht zu dem Ton gehört, gepasst, den ich aus der Box gehört habe. Also es ist tatsächlich auch so. Das kann auch irritieren und verwirren, um es so auf Neudeutsch schön zu sagen, ja. Ja, was gibt es denn noch zu sagen? Dieses Kapo-Teil benütze ich tatsächlich, also ich spiele auch noch in so einer Rock-Cover-Band und da ist es ja auch so, dass die Originalaufnahmen ja auch teilweise in einer anderen Tonlage sind, ne? Also zum Beispiel Guns N' Roses ist ja auch so bekannt, dass sie so einen halben Ton tiefer haben oder tiefer gestimmt sind, ja. Und das ist natürlich immer ein bisschen doof, ja, wenn du die Lieder üben möchtest zu Hause und zur CD oder Schallplatte oder Kassette, ja, mitspielen möchte, dann ja, da müsstest du ja den ganzen Bass oder Gitarre in dem Fall umstimmen. Und da benutze ich das Ding auch ganz gerne zum Üben. Einfach einen halben Ton tiefer, das eingestellt, einmal auf den Knopf gedrückt und dann kann ich dann ohne das ganze Zeug umzustimmen, einfach mitspielen. Also ist zum Üben eigentlich auch eine ganz coole Sache, sage ich in der Hinsicht. Natürlich, wie gesagt, diese Latenz, die hört man wahrscheinlich, aber da muss man halt so ein bisschen drüber hinweg hören, sage ich jetzt einfach mal. Jo, was haben wir denn noch?
Jetzt haben wir schon ziemlich viel, denke ich mal, dazu gesagt und so Vor- und Nachteile. Was noch ganz wichtig ist, es gibt das Kapo für verschiedene Instrumente. Jetzt denkt man, das ist ja völlig egal. Nee, nicht ganz. Also, wenn man zum Beispiel sagt, ich brauche ein Kapo für eine Ukulele, dann hat man da in der Regel ein etwas kleineres Modell, wie zum Beispiel für eine E-Gitarre. Oder E- und Akustikgitarre ist normalerweise ungefähr gleich. Aber bei der E-Gitarre, wie gesagt, bei Scallop sowieso muss man aufpassen, dass man nicht einfach so eins holt, wo einfach nur runterdrückt. Und ganz wichtig, also wie gesagt, Ukulele hat ja, ist das Griffbrett relativ dünn, weil die Saitensender beieinander sind. Und wenn man zum Beispiel eine Nylon-Saitengitarre hat, da ist das Griffbrett relativ breit. Und deswegen braucht man da auch ein entsprechendes Kapo. Also da muss man schon ein bisschen drauf achten, wenn man sagt, ich will jetzt einen Kapo-Taster haben, sollte man auch natürlich wissen, für welches Instrument. Das ist noch ganz wichtig.
Gut zu wissen, weil...
Ja, gell, das ist wirklich so.
So weit hätte ich jetzt gar nicht gedacht.
Ja. Das muss man zum Schluss immer noch sagen. Also wenn ihr ein Kapo holt, könnt ihr es gerne machen, guckt mal, was für eine Gitarre ihr spielt und dementsprechend braucht ihr halt ein Kapo. Für E- und Akustikgitarre sind sie relativ gleich immer und für Nylon-Saitengitarren, da braucht man meistens weil halt das Griffbrett etwas breiter ist und die Saiten halt ein bisschen weiter auseinander liegen, braucht man normalerweise ein bisschen anderes Kapo, wie zum Beispiel für eine Ukulele, da braucht man nicht so ein großes Ding. Und so sollte man ein bisschen drauf achten, wenn man sich so ein Ding dann halt zulegen möchte. Ich persönlich würde es auf jeden Fall empfehlen. So ein Kapo kann immer für den Klang und Sonstiges, und auch wenn es sein muss, dass ich dann halt mal kein Barriere-Akkord greifen muss, auch Sonstiges, kann es einfach super hilfreich sein. Also,
und so teuer sind die Dinger ja nicht.
Nee, so teuer sind nicht. Ich wollte jetzt noch gerade gucken, ich weiß es nicht mehr genau. Also, ich würde jetzt nicht das Billigste kaufen oder so, aber es gibt, und man muss auch nicht das Teuerste kaufen. Ich weiß nicht, keine Ahnung, wie viel die Dinger kosten können, 80, 90 Euro bestimmt. Aber da reicht eins für 15, 20 Euro. Ich weiß es jetzt gar nicht. Ich müsste mal gucken. Alex,
ich hast jetzt du mal spickst geguckt, du in der Zeit? Ich bin gerade am Gucken, ganz genau. Also einfach mal nur durch eine Google-Suche.
Ja, genau.
Es gibt sogar eins, das kostet 200 Euro, sehe ich gerade. Wow.
Also, siehst du, das muss nicht unbedingt
genau,
sein.
Genau, meins.
Wer es möchte.
So ein Klemmteil. Mhm. Ja, bis bei 15 Euro bei einer guten Marke, sage ich jetzt einfach mal. Schauen, was gibt es denn hier?
Ja, ich glaube, ich glaube, unter 20 Euro habe ich ausgegeben für so ein Kapo
auf jeden Fall. Ja, genau. Also meins hat auch, ich habe ja auch so ein Teil zum Drehen. Das hat, glaube ich, auch so 15, um die 15 Euro gekostet. Und natürlich, man kann ja von bis, kann man da ausgeben.
Ja, aber da ist man so bei 20 Euro ungefähr gut dabei.
Genau, richtig. Und ihr könnt ja einfach mal schauen, falls es euch interessiert, welches für euch am besten passt. Manchmal ist auch so die Haptik und so weiter. Manche mögen es.
Ja, manche wollen auch ganz schnell immer. Ja. Deswegen ist dann so ein Klemmding dann vielleicht ganz praktisch, weil das Klemmding kann man dann zum Beispiel auf den Kopf, auf die, da wo die Seiten drauf sind, genau, also wo die Seiten festspannen, kann man dann schnell draufspannen. Ich kann das zum Beispiel nicht so einfach machen dann und so weiter und so fort. Da muss ich auch noch überlegen, wie ich das Kapo da jetzt beim Konzert da positioniere, dass ich das schnell greifen kann. Ich glaube, ich werde sowas ganz, ganz Außergewöhnliches wie meine Hosentasche holen oder so.
Echt?
Ja, das ist schon, manchmal ist das so.
Bist schon Fuchs, muss ich sagen.
Ja, manchmal, ein Fuchs. Aber ich habe zum Beispiel bei, wenn wir es mal benutzt haben sollten mit der E-Gitarre und so, da habe ich das wirklich einfach runtergeschmissen auf den Boden. Und wenn ich es gebraucht habe, habe ich es einfach geholt, wenn ich es nochmal gefunden habe.
ohne Altherrengeräusche.
Und wenn schon. Achso, nee, die Altherrengeräusche, da habe ich das Mikro ja, also war ja weit genug weg. Ach so. Aber ich glaube, das Gestöhne hat man schon gehört. Also,
genau. Guti.
Dankeschön, Alex.
Ja.
Danke.
Ich würde sagen.
Du hast es gehört immer, gell?
Ja, genau. Ich habe auf der anderen Seite und habe es trotzdem gehört. Genau, andere Seite gestanden. Ja, jetzt muss er nochmal.
Ich dachte, du kriegst es nicht mit.
Jo, ich glaube, wir haben es, oder? Oder hast du noch irgendwas, wo du sagst?
Ja, es gibt immer, man könnte jetzt natürlich sagen, für welche Songrichtung oder sonstiges, aber ich würde gar nicht so weit gehen.
Ja.
Einfach, für welche Genres könnte man noch sagen, ob man es für Alternative Picking oder so ist. Es gibt so viele Möglichkeiten noch, wo man sagen kann, dafür ist es sehr gut geeignet, dafür nicht. Ich würde einfach hingehen und es probieren.
Genau.
Probiert es einfach aus, habt Spaß damit und es ist auch wirklich nicht schlecht. Ich habe das, viele Songs, wo ich jetzt nochmal auf der Akustikgitarre nochmal neu arrangiert habe und vorher auf der E-Gitarre zum Beispiel gespielt habe, habe ich zum Beispiel auch ein, zwei Songs, weiß ich jetzt gar nicht mehr, habe ich zum Beispiel auch so umgemodelt, dass ich es halt einfach mit dem Kapo gespielt habe, weil diese offenen Akkorde auf der Akustikgitarre zum Beispiel besser geklungen haben wie auf der E-Gitarre, weil mit der E-Gitarre hat man normalerweise, wenn es ein bisschen angezerrt ist, dass man ja nur Grundton und Quinte spielt und so, also so ein Power-Akkord. Und das ist zwar ganz schön und dann denkt man, aber jetzt muss man aber hier doch ein bisschen runterhauen für die Akustikgitarre und so. Und dann ist so ein Kapo, wenn ich dann sage, oh, komm, ich setze ein Kapo dahin und so, dann kann ich jetzt offene Akkorde so und so spielen. Das macht schon was aus. Also ich habe wirklich gelernt, mit der Akustikgitarre diese offenen Akkorde mehr zu schätzen, muss man echt sagen. Und deswegen auch relativ häufig auch ein Kapo nutze. Also ich habe wirklich viel probiert, weil ich auch nur, also man hört halt nur eine Akustikgitarre und ansonsten ist so eine Stompbox, wo man noch so hört und so Schellenkranz und so. Und da denkt man schon, wie soll denn das voller klingen, wenn man nur Grundton und Quinte, ja, das ist zwar am Anfang vielleicht ganz nützlich, aber dann, da muss das und so. Und wie gesagt, ich habe dieses Kapo wieder ganz neu schätzen gelernt und das sollte man einfach auch mal sich gönnen, dass man sich sowas kauft und einfach mal ein bisschen rumprobiert. Völlig egal, welches Genre. Ja, ich weiß, man könnte sagen, dafür und dafür ist es vielleicht ungeeignet. Völlig egal. Probiert es einfach aus.
Genau, sehe ich ganz genauso. Jo, da würde ich sagen, haben wir es für heute nochmal? Mich würde interessieren. Mich würde mal interessieren, benutzt ihr so ein Kapo? Also wer benutzt so ein Kapo? Benutzt ihr es häufig, weniger? Wann benutzt ihr es? An die Bassisten, die Frage hatte ich ja schon gestellt, benutzt ihr sowas auch? Und so weiter. Wenn, dann schreibt uns einfach mal. Interessiert uns, gehen wir gerne drauf ein. Natürlich auch anonym. Wir werden nicht eure Steuernummer oder sonst irgendwas durchgeben.
Doch, auf jeden Fall.
Mindestens brauchen wir das. Genau, schreibt uns gerne, auch wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder irgendwas war unklar oder irgendwas war so, das hat aber nicht so ganz gestimmt. Wir sind da sehr offen. Schreibt uns da sehr gerne zu. Schreibt uns gerne zu. Genau. Und, und dann würde ich sagen, wir hören uns in 2 Wochen wieder. Hört mal eins der anderen 75 Folgen. Falls ihr Fragen habt oder irgendein Thema da ist, was euch noch interessiert oder wurmt oder wie auch immer, ja, schreibt uns auch. Ach, wir antworten sogar zurück. Da würde ich sagen, wir hören uns in 2 Wochen nochmal. Macht's gut, bis dann und tschüss.
Ja, heute habt ihr mal was Schönes gehört über Kapus und oder Kapotaster, wie man es so schön sagt. Wir haben ein bisschen was über die Bauweise erzählt, obwohl man hier, wie gesagt, einfach im Internet sich recherchieren sollte, was einem liegt und was nicht, was praktisch ist und was nicht. Schaut euch da wirklich an. Wir haben über Vor- und Nachteile gesprochen, über virtuelle Kapus, also digital, wie man das Ganze machen kann. Wir haben darüber gesprochen, für welche Instrumente es geeignet ist, dass man auch darauf achten soll. Ich hoffe, ihr habt was mitbekommen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei. Auch wenn die Folgen bei uns immer über 40 Minuten lang sind, ist es egal. Das muss auch mal sein. Und wenn ihr Fragen habt, wie der Alex schon gesagt hat, schreibt uns. Und ansonsten würde ich sagen, bis in 2 Wochen dann. Ciao, ciao.
Und tschüss.